Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Zuerst aber einige Gedanken über Vorsehung und Vorhersage, denn heute ist Karfreitag. Christen gedenken des Leidens und Sterbens Jesu und erwarten das Osterwunder. Wie ändert sich unser Begriff von Zukunft gerade, vom Kommenden? Das habe ich mit dem Philosophiehistoriker Michael Coaris besprochen. Er lehrt lateinische Philologie des Mittelalters an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, ist Direktor des Albertus-Magnus-Instituts und Domrektor zu Freising. Wenn der Mensch so etwas ist, Professor Aris, wie das nicht festgestellte Tier, dann hat er so etwas wie einen offenen Horizont, eine offene Zukunft. Nun wollen wir über das Zukünftige sprechen in Zeiten, in denen uns ja die Optionen durch Corona und andere Dinge beschnitten werden, also in gewisser Hinsicht unsere Zukunft dadurch schon eingeschränkt ist. Hinzu kommen auch noch moderne Techniken, Medientechniken, die vielleicht Einfluss nehmen auf diesen offenen Horizont. Darüber werden wir im Verlauf des Gesprächs sprechen. Ganz einfach gesagt zu Beginn, der Mensch denkt und Gott lenkt, war so ein Spruch, den meine Mutter immer gerne drauf hatte bei Bertolt Brecht. Der hat das ein bisschen verändert. Der hat dann geschrieben, der Mensch denkt, Doppelpunkt, Gott lenkt. Das Ganze wäre eine Einbildung. Erste Frage, beobachten Sie auch eine Veränderung unseres Zeitbegriffs gegenwärtig? Kommt uns Zukunft abhanden?
Also Zukunft kommt uns aus mehreren Gründen abhanden, glaube ich. Einmal, weil die exponentielle beschleunigte technische Entwicklung bewirkt, dass wir uns Zukunft gar nicht mehr vorstellen können. Keine von den Älteren, die in den 30er Jahren geboren sind, hat sich die Wirklichkeit, wie wir sie jetzt erfahren, zumal die medientechnische Wirklichkeit und die kommunikationstechnische Wirklichkeit überhaupt vorstellen können, die wir jetzt als völlige Selbstverständlichkeit betrachten. Und noch meine Generation ist überhaupt gar nicht in ihrer Jugend darauf vorbereitet gewesen, jetzt, heute mit technischen Möglichkeiten umzugehen oder sich auf technische Möglichkeiten vorzubereiten, die morgen und übermorgen auf uns zukommen, die wir uns gar nicht haben ausdenken können. Diese Veränderung bewirkt, dass Zukunft gar nicht mehr vorstellbar ist. Das gilt ähnlich für politische Entwicklung und die Instabilität politischer Entwicklung. Das gilt für das Brüchigwerden von Kontinuitäten in Überzeugungen und Anschauungen, sodass dieser Verlust der Zukunft und damit auch eine Veränderung des Gegenwartsbewusstseins, dass dieser Verlust der Zukunft das bewirkt, was Hans-Ulrich Gumbrecht immer wieder gesagt hat, dass wir in einem lang dauernden Augenblick leben, über den hinaus wir allerdings kaum noch eine Perspektive haben.
Der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler und Komparatist Gumbrecht. Wir wollen in unserem Gespräch ein bisschen kreisen um die beiden Begriffe Vorsehung und Vorhersage. Vorsehung ist nicht Vorherbestimmung, damit jetzt niemand einen Schreck bekommt. Es geht nicht darum, dass wir quasi in ein Schicksal Vorherbestimmtes hineinlaufen, sondern im Gegenteil, Vorsehung heißt ja auch so etwas wie Freiheitseinschluss. Die schließt die Freiheit, die Offenheit des Menschen ein. Was Sie gerade zu Beginn gesagt haben, würde ich gerne so ein bisschen praktisch mal untermauern. Wir kennen seit 15 Jahren etwa die Quantified Self-Bewegung. Da haben Menschen so Gesundheitsmaschinen an den Armen und wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, gucken sie nach, was draufsteht und sagen, ja, ich habe lang und gut geschlafen, die Blutwerte sind auch in Ordnung, der Puls ist ein bisschen hoch und mein Body-Mass-Index könnte auch besser sein. Ich will es nicht persiflieren, aber wir haben längst eine soziale Praxis der Aufzeichnung und Analyse von Personendaten, die es uns und auch anderen erlaubt, ja, vorauszusagen, was mit uns sein wird. Also, auf einem iPhone ist zum Beispiel so ein Health-Tracker drauf. Oder an amerikanischen Universitäten wird auch Gesundheitserziehung, ist auch mit Teil der Ausbildung. Da wird doch, Shoshana Zuboff, eine amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin, sagt, sind wir auf dem Weg in einen sogenannten Vorhersagekapitalismus, oder nicht?
Also ich glaube, man muss das etwas differenzieren. Die Praxis, prognostisch mit Phänomenen des Körpers umzugehen, die ist ja eigentlich vertraut und ist nichts Ungewöhnliches. Jeder Diabetespatient macht das so und macht das schon seit vielen Jahren so, sodass wir eine Selbstbeobachtung, Selbstdiagnostik und Selbsttherapie aus der Kultur des menschlichen Verhaltens durchaus kennen. Und diese Selbstbeobachtung schließt auch prognostische Elemente mit ein. Wenn ich dies oder jenes tue, dann wird mir das nicht bekommen. Wenn ich dies oder jenes lasse, wird mir das in dieser oder jener Weise dienen. Während natürlich die Auswertung dieser Daten, die erhoben werden durch Fremde, durch Außenstehende, eine völlig neue Dimension ist. Also da, wo ich meine Zuckerwerte mit meinem behandelnden Arzt bespreche und mich auf die ärztliche Schweigepflicht verlassen kann, ist jene Form von Intimität gewahrt, die ich im Umgang mit diesen Daten brauche. Da, wo meine Daten von Fremden sozusagen abgelöst von meinem individuellen Schicksal und von meiner individuellen Gesundheit ausgewertet werden und genutzt werden, um mein und ähnlicher Menschen Verhalten zu prognostizieren und dann wirtschaftlich, ökonomisch auszuwerten, zu nutzen, mein künftiges Kaufverhalten daraus abzuleiten und sonst wie, dann tritt dieser Vorhersagekapitalismus ein.
Das heißt, die Zukunft gehört uns gar nicht mehr alleine. Es ist nicht mehr nur unsere Zukunft.
Also die Zukunft hat natürlich nie uns alleine gehört, da ich immer in einem sozialen System eingebunden bin, das mir auch die Zukunft beschneidet und der Nachbar schon beschneidet mir die Zukunft, neben dem ich wohne. Aber nicht, also sagen wir, die Gestaltung der Zukunft oder die Prognose der Zukunft, die ist uns entrissen, weil die Daten eben maschinell, anders wie durch entsprechende Algorithmen ausgewertet werden und dadurch in einer Weise auswertbar werden, die ich als Einzelner, wenn ich meine Zuckerwerte beobachte, überhaupt gar nicht in gleicher Weise leisten könnte.
Ist das nicht auch, ich blase jetzt die Backen auf, so etwas wie ein Raub am Potenziellen, also an Möglichkeiten?
Der Raub am Potenziellen, der ergibt sich natürlich immer aus der gegenwärtigen Gestaltung meines Lebens, der Umstände meines Lebens. Und womöglich ist der Mensch gar nicht so kreativ, wie er sich selber einbildet, sodass die Dimension der Potenzialitäten gar nicht so vielfältig ist, wie man sich das gelegentlich denkt. Aber tatsächlich ist natürlich die Festlegung auf etwa meine Kaufkraft oder mein Kaufverhalten, die Festlegung auf meine möglichen Reaktionen auf Werbung oder auf Bedürfniserweckung und so weiter, das ist natürlich eine Steuerung, die alle Offenheit dessen, was morgen oder übermorgen sich ereignen könnte oder wie ich mich verhalten könnte, reduziert. Und in dem Maße, in dem mir meine künftigen Bedürfnisse natürlich durch Werbetrailer und durch Einblendungen, die ich während meines Internetkaufes erhalte und Anregungen gefördert wird, wird mir diese mögliche Vielfalt, dass ich auch was ganz anderes machen könnte, beschnitten und beschneidet mich eben auch dadurch, dass ich mich beginne, diesen Anregungen konform zu verhalten.
Nun sind wir als moderne Menschen gewohnt, unsere Freiheit auszuleben. Die Moderne steht im Zeichen individueller Freiheit. Was heißt das? Das heißt, frei zu sein von den Fesseln der Fremdbestimmung. Fremdbestimmung durch andere, durch Staaten, aber auch durch so etwas wie ja, Schicksal, Fatum oder Götter, Blitze oder ähnliches. Etwas konkreter gesagt, so um 1800 entsteht die Meteorologie. Da sagen Wissenschaftler, die erforschen jetzt die Wolken. Der Himmel gehört jetzt auch zur Landschaft. Er ist nichts Fernes mehr. Die Wolken werden klassifiziert. Die Evolution hat die Vergangenheit erklärt. Die Meteorologie kann die Zukunft erklären. Das macht Luke Howard so um 1802. Auf den Bildern von William Turner kann man das dann schon sehen. Ist das nicht auch ein bisschen ein Paradox? Wer Zukunft erklärt
oder meint, sie voraussagen zu können, nimmt sie sich doch ein Stück weit auch, oder?
Also die Art und Weise, wie die Meteorologie die Zukunft erklärt, ist natürlich eine andere, wie jetzt ein antiker Seher die Wolken und den Wolkenweg gedeutet hat. Also dass wir aus Naturphänomenen, Naturereignissen immer wieder versuchen, das Ungewisse der Zukunft zu überwinden oder dass diese Wunde der dauernden Ungewissheit des Zukünftigen irgendwie zu heilen und dadurch prognostisch alle möglichen natürlichen Phänomene nutzen, um sie zu deuten. Das ist eine Praxis, die es natürlich bis heute in allen möglichen Formen abergläubischer Religiosität gibt. Die Meteorologie, so wie sie dann als Wissenschaft erfunden wird, und die ist natürlich eine Weise der Zukunftsprognose, die sich nicht auf menschliche Ereignisse, das Geschick oder dergleichen bezieht, sondern sich reduziert auf die Prognose von meteorologischen Phänomenen, Wetterentwicklung, Klimaentwicklung und so fort. Sodass, sagen wir, das Unbestimmte des Wetters, das Unbestimmte dieser Erfahrung der klimatischen Umstände, in denen ich lebe, das gibt eben zu zweierlei Deutungen Spielraum. Einmal den Spielraum für eine Divination, für Prodigien, für Versuche durch Deutungen, die Zukunft daraus abzuleiten, und dann die ganz reduzierte Form einer wissenschaftlichen Erklärung, wie sich das ökologische Umfeld des Menschen verändert.
Wir sprechen am Karfreitag, am Tag des Leidens und Sterbens Jesu. Darin liegt eine Verheißung und auch eine Ahnung auf das Künftige. Sie lehren lateinische Philologie des Mittelalters, sind Philosoph, Philosophiehistoriker, Ideenhistoriker und auch Geistlicher. Wie antwortet Marco Ego Ares die Religion als, ich entnehme es einem ihrer Aufsätze, als Endlichkeitsmanagement auf dieses von uns gerade beschriebene Ungewiss Kommende? Sie tut's anders.
Also sie tut es anders, je nachdem, also nicht Religion allgemein, die unterschiedlichen Religionen, religiösen Verhaltensformen unterschiedlicher Weise. Aber grundsätzlich ist Religion eine der kulturellen Techniken, mit deren Hilfe Menschen versuchen, die Ungewissheit des Zukünftigen und das Bedrückende, was darin liegt, zu kompensieren und zu bewältigen. Das kann ich eben versuchen, indem ich in irgendeiner Weise dieses Zukünftige beherrsche, bestimme, gestalte, beeinflusse, wie auch immer. Oder ich kann es eben so machen, indem ich dieses Zukünftige vor allen Dingen als eine Dimension meiner eigenen Endlichkeit verstehe. Also Religionen sind Agenturen zum Endlichkeitsmanagement, weil sie eben in der Lage sind, das Phänomen der Kontingenz, der Begrenztheit des Menschen, das Phänomen der begrenzten Möglichkeiten des Menschen zum Profil der eigenen Identität zu erheben, gegen das ich nicht anleben muss, sondern dass ich als Gestalt, als Form meines Lebens ergreifen kann und mit dem ich positiv etwas machen kann. Und dadurch sind oder können Religionen ein anderes, meines Erachtens ehrlicheres Angebot im Umgang mit dieser Frustration über die Unbestimmtheit des Zukünftigen machen, weil sie von der Endlichkeit des Menschen her und von der Grenze des Menschen und der Gewissheit seines Todes her ein Modell entwickeln können, mit dem man leben und dann auch sterben kann.
Und das haben Sie, wenn es gut geht, mit den Künsten gemeinsam, wenn die gelungen sind?
Ja, ich glaube schon, dass die, also es sind ja beides rein phänomenologisch, nur mal kulturelle Techniken. Kulturelle Techniken, die eine Lücke im Wissens- und Verhaltenssystem des Menschen in irgendeiner Weise schließen. Und ich glaube, das ist das Gemeinsame, dass sie eben versuchen, die Lücke zu schließen, indem sie nicht lügen, sondern gestalten.
Und der Unterschied zu den Apokalyptikern wäre dann, dass eine kluge Offenbarungsreligion das Ende lebt. Macht.
Ja, also lebbar und also auch gestaltbar macht. Also es muss nicht unbedingt eine Offenbarungsreligion sein, aber es muss eine kluge Religion sein. Also es muss eine aufgeklärte Form von Religiosität sein, die auf magische Praktiken und Versuche der Einflussnahme auf das unterstellte Göttliche zu verzichten. Und das ist ja im Grunde das Hauptproblem aller prognostischen Maßnahmen und dergleichen, dass sie in irgendeiner Weise versuchen, die unbegrenzte Möglichkeit des Göttlichen zu reduzieren, zu beeinflussen und so zu beeinflussen, dass sie am Ende zu meinen Gunsten ausgeht. Und Gott Gott sein zu lassen, das ist eigentlich das, was Religion leisten und anbieten kann. Und das gibt mir dann auch die Möglichkeit, selber Mensch zu sein.
Wir haben mit Prognostik, mit vertrauten Techniken der sozialen Kontrolle begonnen. Wir wollen jetzt nicht über die soziologischen Auswirkungen sprechen, was das heißt, wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Autodisplay plötzlich steht, Herr Aris, Sie haben Ermüdungserscheinungen, Sie fahren zu lange. Dann mag das noch ein heilsamer Rat sein, mal rechts ranzufahren, eine Pause zu machen. Wenn diese Nachricht aber an Ihre Versicherung geht und die dann die Prämien erhöht, wie auch umgekehrt sie die Prämien vielleicht senkt, weil sie viel Sport machen und sich vegan ernähren, dann ist das eine Form sozialer Kontrolle und Prognostik, die wir nicht wollen. Wir verstehen, ich greife einen Gedanken vom Anfang unseres Gesprächs auf, Prognostik als Gegenwartsverlängerung oft mittels sicherer Datenanalyse. Besteht die Aufgabe nicht dann darin, diese Zukunft ein Stück weit auch wieder zurückzugewinnen?
Also die Zukunft als den unendlich vielfältigen Raum zurückzugewinnen. Also da, wo Zukunft nur bedeutet, die Gegenwart zu prolongieren oder eine Kontinuität oder eine Dauerperpetuierung des Gegenwärtigen zu erreichen, da ist sozusagen keine Zukunft gewonnen, sondern am Ende eine unendlich ermüdende Verlängerung erzeugt. Zukunft zu gewinnen würde heißen, eben einen Spielraum zurückzugewinnen, der über den Erfahrungshorizont des Gegenwärtigen hinausgeht. Wir reden am Karfreitag, in der Bibel gibt es dazu die Ostergeschichte der Erweckung des Lazarus. Jesus wird zu einem Freund gerufen, der gestorben ist, und er lässt ihn tatsächlich erst 3 Tage liegen, bis er zu den Schwestern des Lazarus hinkommt. Und sie machen ihm den Vorwurf, dass er, wenn er da gewesen wäre, hätte verhindern können, dass dieser stirbt. Er erweckt ihn dann zum Leben, so ist die Geschichte im Johannesevangelium. Aber diese Erweckung zum Leben ist ja zunächst einmal eine Erweckung zu einem Leben, in dem er dann wieder sterben wird. Irgendwann stirbt Lazarus doch. Also die Prolongation des ihm vertrauten Lebens. Aber das, was er dann darüber hinaus lernt oder was sich als Entwicklungschance ergibt, ist, dass er genau dieses Zukunftsmodell Jesu, der ihn zum Leben erweckt hat, übernehmen kann. Und dieses Zukunftsmodell Jesu ist eben eines, das nicht darin besteht, den Erfahrungsraum des Gegenwärtigen zu prolongieren und zu perpetuieren.
Vielleicht doch eine Winzigkeit, dann doch. Es gibt ja auch den Versuch, sich über den Tod hinauszusetzen. Es gibt seit der Antike, die Epikureer haben immer gesagt, der Tod ist nichts, was mich berührt. Solange ich lebe, ist der Tod nicht. Und wenn der Tod ist, bin ich nicht. Das ist natürlich ein gedanklicher Trick, den Tod quasi zu exilieren, ihn nicht vorkommen zu lassen. Aber im Angesicht des Todes nicht den Kopf unterm Arm zu tragen, sondern Leben zu ermöglichen. Also im Barock hat man an Ostern den Tod verlacht. Das heißt, man hat ihn mit einbezogen, aber dann doch nicht für so wichtig genommen. Ist eine Maßnahme, oder?
Also die Ironisierung des Todes ist natürlich eine Form der Aneignung des Sterbenwissens. In Bayern gibt es eine schöne Geschichte, die Geschichte von Brandner Kasper, der, als ihm die Stunde aufgesetzt ist, den Tod, in Bayern Branselkramer, also der Gebeinekrämer, der mit den Gebeinen hantiert, indem er den Tod, den Branselkramer, mit Kirschschnaps unter den Tisch säuft und ihm auf diese Weise abverhandelt, dass er noch einige Tage länger oder einige Jahre länger auf Erden leben kann, was so ausgeht, dass er das ganze Elend, was er sonst nicht mitgekriegt hätte, jetzt in vollem Umfang mitbekommt. Und dann verhältnismäßig bereitwillig stirbt. Diese Idealisierung und auch Ironisierung des Todes als eines möglichen Verhandlungspartners ist natürlich zugleich ein Ausdruck der Beherrschung des Todes, eben des Bewusstseins, dass er mich letzten Endes nicht schrecken kann. Das ist so ein Signal dafür, dass Religion auch wirken kann, nicht? Dass das auch funktioniert, wirklich. Eben so funktioniert, dass der Tod das Bedrohliche, das Ende, das Bedrohliche verliert und in einem Konzept von Vollendung, in einem Konzept von Liebe, in einem Konzept von Vertrauen münden kann, das eben ganz andere Zukunftsräume garantiert als die, die ich mit meiner Erfahrung bisher abdecken kann.
Hat einer die 30 Jahre erreicht, ist er schon so gut wie tot, heißt in Goethes Faust 2, ja. Wohl wissentlich, dass das ein 80-Jähriger geschrieben hat. Also,
ja. Der mit dem Tod nicht umgehen konnte.
Ja, den Tod statuiere ich nicht. Der hatte eine Todesphobie und ist auf den Tod, das Begräbnis des eigenen Sohnes nicht gegangen.
Ja, genau. Und auch Christiane hat er nicht beerdigt.
Er wäre gut beraten gewesen, das vielleicht ein bisschen früher zu lernen, aber solche Ratschläge können wir Goethe nicht mehr geben.
Ja.
Wer wären wir auch? Über Vorsehung und Vorhersage war das der Philosoph und Geistliche Marc Gailco Aris.